Ah, Handyalarm. Ah ja, stimmt. Zeit für meine Anmoderation. Die neue Podcast-Folge soll ja bald rauskommen und ich habe versprochen, das Skript heute um 2:45 zur Durchsicht einzureichen. Oder sollte ich lieber sagen 3:15? Immerhin will ich ja, dass alle HörerInnen mich verstehen. Aber das sagen jetzt doch eher die Westsozialisierten, wenn ich 3:15 sage. Und mir selber ist ja auch 2:45 viel näher von Hause aus. Ist doch irgendwie numm oder gehupft wie gesprungen. Immerhin geht's ja um dieselbe Uhrzeit. 14.45 Uhr. Oder doch 3.45 Uhr? Aber das wäre ja mitten in der Nacht. Ah, stimmt ja, der Kollege sitzt ja in den USA gerade, oder? Ach, wie verwirrend. Eigentlich will ich doch nur sagen...
Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Hi, mein Name ist Tim Schleinitz und ich begrüße Sie und euch zu dieser Folge des ZZF-Podcast. Warum erzähle ich hier eigentlich irgendwas von Uhrzeiten? Naja, weil das Beispiel ganz gut zeigt, verschiedene Benennungen von ein und demselben können sehr verwirrend sein, zu Missverständnissen führen oder sogar dazu, dass man sich gleich gar nicht versteht. Das ist auch eines der Probleme bei der geschichtswissenschaftlichen Arbeit, herauszufinden, wie eine historische Quelle einen bestimmten Begriff denn verwendet und vielleicht auch gar nicht verwendet. Da muss die Forschende dann eine Art Übersetzungsleistung erbringen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Und da sind wir beim heutigen Thema, den historischen Grundbegriffen. Klingt ganz schön groß. Das sind auch Begriffe, die zentral sind für Kommunikation in der Gesellschaft. Zwar ist es sehr wichtig zu wissen, wann denn nun eine fertige Moderation erwartet wird, um 3:15 oder 3:15, um 3 Uhr nachmittags oder 3 Uhr nachts, aber ich meine hier mehr sowas wie Migration oder Medien. Vielleicht auch Begriffe wie Welt oder Energie. Solche Begriffe braucht man, um sich über ganz grundlegende Dinge zu unterhalten. Und doch weiß man nicht immer, ob das Gegenüber auch das Gleiche meint wie ich. Um nur ein Beispiel zu nennen, gerade über Begriff und Bedeutung von Migration wird heute, Anfang 2024, heftig gestritten. War sie schon immer da? Gehört sie gefördert? Verboten? Über solche ganz großen Begriffe und auch die ganz großen Fragen dahinter spreche ich heute zum einen mit Rüdiger Graf am ZZF, der Leiter der Abteilung 2 Wissen, Wirtschaft, Politik. Mein zweiter Gast ist Simon Specht. Er ist recht frisch am ZZF, erzählt er mir, seit ungefähr 1,5 Jahren und er schreibt seine Dissertation.
Über den Fortschrittsbegriff im öffentlichen Raum, vor allem im politischen Raum auch im 20. Jahrhundert in Deutschland, im Rahmen halt eben des größeren Projektes eines Lexikons von Grundbegriffen für das 20. Jahrhundert.
Das größere Projekt, das er meint, heißt das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen, Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland. Dieses Projekt baut auf einem ganz ähnlichen Projekt, das vielen HistorikerInnen vertraut und mit dem Namen Reinhard Koselleck verbunden ist, den geschichtlichen Grundbegriffen. Aber Graf, Specht und KollegInnen wollen Koselleck auch kritisieren und über ihn hinausgehen. Ich muss euch warnen, es wird ziemlich nerdig heute, aber auch ziemlich interessant. Also los geht's. Und dazu geht's erstmal nochmal zurück zum Anfang. Was sind denn nun eigentlich historische Grundbegriffe?
Der Versuch Reinhard Koselleck, der diesen Ansatz mitbegründet hat oder in der Form, wie er in Deutschland meist betrieben wird, mitbegründet hat, sein Versuch einzugrenzen, was unterscheidet Begriffe im Allgemeinen von Grundbegriffen. Und Grundbegriffe sollen eben demnach Begriffe sein, auf die sich in der öffentlichen Kommunikation Akteure von verschiedensten Seiten des politischen Spektrums, aus verschiedensten Schichten, Sphären, Systemen gemeinsam beziehen, die aber durchaus unterschiedliche Definitionen oder Verwendungen oder Aneignungen davon haben. Aber trotzdem bezieht man sich gemeinsam auf diesen Begriff und dadurch sind es eben Grundbegriffe, dass es irgendwie etwas gemeinsam Geteiltes, aber doch nicht unbedingt gemeinsam Verstandenes ist. In der Migrationsdebatte hat man das zum Beispiel gesehen, dass dadurch, dass irgendwann der Begriff Flüchtlinge eher durch Geflüchtete ersetzt wurde, da war das dann eben nicht unbedingt mehr ein gemeinsamer Begriff. Aber zum Beispiel Migration ist ein gemeinsamer Begriff, ein unverzichtbarer Begriff vielleicht in dieser Debatte. Aber was Migration, was als Migration, was als illegale, was als legale oder als legitime, illegitime Migration zählt, ob Migration generell eher positiv, negativ bewertet wird, in welcher Fasson, das ist sehr unterschiedlich. Aber der gemeinsame, der unverzichtbare Begriff ist eben Migration quasi, wenn man das Beispiel nennt. Ja. Diese Begriffe sind in der Kommunikation quasi unverzichtbar, um sich überhaupt verständigen zu können, aber gleichzeitig eben umstritten, was genau mit ihnen gemeint ist. Also sie ermöglichen und erschweren Verständigung quasi gleichzeitig, könnte man auch sagen.
Genau, es sind sozusagen zentrale Begriffe der politischen, sozialen oder kulturellen Sprache. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen so eine Verschiebung, während man sozusagen früher gesagt hätte, klar, es gibt sozusagen dieses Set von Grundbegriffen, würde ich jetzt sagen, dass es letztlich unmöglich ist, sozusagen Grundbegriffe zu unterscheiden von allgemeinen Begriffen, sondern dass man immer sagen muss, dass in bestimmten Diskursen, in bestimmten Sprachzusammenhängen, in bestimmten Systemen gibt es zentrale Begriffe, die genau diese Funktion haben, die Simon Specht eben beschrieben hat, dass jeder, der an diesem Diskurs teilnehmen will, sich in irgendeiner Weise auf diese Begriffe beziehen muss, es nicht ohne diese Begriffe geht. Und dadurch sind diese Begriffe eben immer umstritten und haben eine Geschichte und eine historische Entwicklung.
Es hat ja nun viel mit Kommunikation zu tun, Grundbegriffe, das haben wir schon festgestellt. Und gerade wenn das jetzt so grundlegende Begriffe, ich sage das Wort jetzt nochmal, ist, dann ist das ja bestimmt etwas, das man nicht irgendwie nur zu zweit macht, oder? Also das ist ja, kann ich mir vorstellen, auch für viele Disziplinen, viele andere Institute interessant. Ich denke auch von der Form her an sowas wie Globalgeschichte, also so bestimmte geschichtswissenschaftliche Spielarten, die eigentlich nur gemeinsam funktionieren. Ist das denn bei einer Grundbegriffsgeschichte eigentlich auch so?
Genau, wir sind hier beteiligt an einem größeren Kooperationsprojekt im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft, was federführend betrieben wird vom Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin, gemeinsam eben mit uns, dem ZZF Potsdam und dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Das heißt, wir sind eine Gruppe aus Historikern und Historikerinnen, sind aber auch Philosophen, Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler und Kulturwissenschaftler daran beteiligt. Die Hauptredaktion oder die Hauptherausgabe dieses Lexikons, was da am Ende entstehen soll, liegt bei Ernst Müller, Falco Schmieder und Barbara Picht. Und die Idee ist, ein Lexikon von ungefähr 150 Begriffen zu produzieren, die in der politisch-sozialen, kulturellen Sprache im 20. Jahrhundert eben diesen Status von Grundbegriffen angenommen haben und deren historische Entwicklung darzustellen.
Ihr guckt euch das 20. Jahrhundert an. Ist das von 1900 bis 1999 oder was ist
das? Ja, also da gibt es verschiedene Vorstellungen, glaube ich, unter den verschiedenen Projektbeteiligten. Ich würde sagen, das 20. Jahrhundert ist offen. Die Idee ist letztlich die, diese Artikel der geschichtlichen Grundbegriffe, also die ist eben das Koselleck'sche Projekt, die haben den Fokus auf diese Zeit um 1800, das heißt, die behandeln das 19. Jahrhundert auch. Und das 20. Jahrhundert kommt dann immer am Ende in so einem Ausblick vor. Und das heißt, die Idee ist im Grunde, das fortzuschreiben. Also ungefähr ein Drittel der Begriffe bei uns sind auch schon da vorgekommen. Das heißt, man setzt im Grunde da an und schreibt das Wissen gerade fort, nur mit anderen Methoden. Ansonsten sind natürlich Jahrzehnte und Jahrhunderte arbiträre Zeiteinteilungen. Es macht bei ganz vielen Begriffen keinen Sinn, jetzt in einem bestimmten Jahr einen Schnitt zu machen, sodass eigentlich schon der Anspruch ist, diese einzelnen Begriffsgeschichten in Ausblicken bis an die Gegenwart heranzuführen. Also nicht irgendwie kategorisch da jetzt aufzuhören oder so. Wobei, genau, also wie du richtig gesagt hast, in der Begriffsgeschichte in den letzten Jahren lange diskutiert worden ist, dass Begriffe natürlich sich in einem internationalen Austausch befinden. Es gibt sozusagen Ansätze einer globalen Begriffsgeschichte, einer globalisierten Begriffsgeschichte. Also während das Projekt, glaube ich, methodisch in vielerlei Hinsicht wahnsinnig progressiv ist, sind wir da konservativ, dass wir uns auf die deutsche Sprache konzentrieren. Das hat einen pragmatischen Grund, dass einfach, also schon das ist einigermaßen komplex und einigermaßen kompliziert, und das jetzt international zu machen, ist nochmal wesentlich herausfordernder. Zweitens ist es aber schon so, dass sozusagen für ganz, ganz viele politische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle Konflikte in Deutschland die deutsche Sprache eben im 20. Jahrhundert in einem höheren Maße noch als in der Gegenwart der zentrale Bezugspunkt gewesen ist und die eben darüber ausgetragen worden sind. Diese Konflikte, so dass das da wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt auf so einen reinen Sprachcontainer beschränken würden, sondern es geht eben in allen Begriffsgeschichten immer auch darum, internationale Einflüsse abzubilden. Also abzubilden, wie sich Begriffe in der deutschen Sprache oder zentrale Begriffe eben gerade durch den Einfluss des Englischen vor allen Dingen natürlich im 20. Jahrhundert gewandelt haben, aber auch anderer Fremdsprachen. Wenn man einen Begriff wie Demokratie nimmt, der natürlich einen enormen, also der einer der klassischen Begriffe auch der koselleckianischen Begriffsgeschichte gewesen ist wo sich viele verschiedene politische Kräfte darauf beziehen, behaupten, Demokratien zu sein, wo das jeweils mit bestimmten Vorstellungen verbunden ist. Also die Nationalsozialisten richten sich eben gegen die erste deutsche Demokratie mit dem Anspruch, die wahrhaft germanische Demokratie zu installieren. Dann die Volksdemokratien hegen sehr wohl oder erklärtermaßen einen demokratischen Anspruch, der im Westen sozusagen anders gesehen wird. Das ist zum Beispiel so ein Begriff, wo man sehr genau sehen kann, dass politische Konflikte oder Konflikte über die Einrichtung des Politischen überhaupt über Begriffe ausgetragen werden. Genau, deren Wandel schauen wir uns eben an.
Jetzt haben wir jetzt schon vermehrt von diesem Koselleck gehört. Reinhard Koselleck, geschichtliche Grundbegriffe, ist ja so das Projekt, das mit ihm assoziiert ist. Und da vielleicht mal vorneweg, weil das jetzt nun irgendwie ein Name ist, was sich damit irgendwie verbindet, ist es denn auch so, dass er das eigentlich auch komplett selbst, diese Begriffe eigentlich sich bearbeitet hat? Oder war das eigentlich auch ein kollektives Unterfangen?
Das war so wie unser Projekt als auch ein Unterfangen mit vielen Autoren, vor allem Autoren, weniger Autorinnen, die zugearbeitet haben. Einer der Gründe auch, warum dieses Projekt sich sehr in die Länge gezogen hat, weil nicht immer die Herausforderung war, die Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Artikel rechtzeitig abgeben und auch dieses zu überzeugen, diese Methode ernst zu nehmen und auch einzuwenden in den Artikeln. Also er hat einige Artikel auch selbst geschrieben, gerade zu den vielleicht einigen der zentralsten Zeit- und Prozessbegriffe, also Fortschritt beispielsweise, der Artikel stammt teilweise von ihm. Das hat er selbst geschrieben, aber genau, es war auch ein großes Kooperationsprojekt über uns auch.
Da vielleicht nochmal als Erinnerungsstütze, bevor ich das mir hier rausgesucht habe, wann ist das nochmal rausgekommen? Wie lange haben die haben die Leute gebraucht?
Also der erste Band erschien 1972, der letzte 1997. Ja, also man findet ab der Mitte der Bände auch in jedem Vorwort quasi immer die Anmerkung, der nächste Band würde bald folgen, im nächsten Jahr oder so. Und dann dauert es wieder einige Jahre, bis er dann tatsächlich erschien.
Genau, man muss vielleicht zu den geschichtlichen Grundbegriffen eben noch dazu sagen, dass, also es gab drei Herausgeber, Unna, Konze und Koselleck. Und Koselleck war aber sozusagen der begriffsgeschichtlich-methodisch, glaube ich, wichtigste, einflussreichste der Herausgeber gewesen. Und Koselleck hat eben mit diesem Lexikon der politisch-sozialen Sprache eine zentrale These oder ein zentrales Forschungsanliegen verbunden. Ihm ging es darum, den Wandel des politisch-sozialen Vokabulars in der sogenannten Sattelzeit, der Zeit um 1800, zu analysieren, also der Zeit der Französischen Revolution und der industriellen Revolution. Und er hat damit eine ganz fundamentale These verbunden, dass eben in dieser Zeit sich die zentralen Begriffe des politisch-sozialen Vokabulars gewandelt haben. Sie sind, das kann vielleicht Simon Specht weiter erklären, sind verzeitlicht worden. Es ist damit ein neues Verständnis von Geschichte entstanden. Überhaupt der Begriff der Geschichte als Kollektivsingular hat sich gebildet. Das heißt also Verzeitlichung, Kollektivsingularbildung, Demokratisierung und Politisierung.
Und Ideologisierbarkeit.
Jetzt muss ich da vielleicht nochmal ganz kurz einhaken. Also das mit dem Kollektivsingular, das ist quasi sowas wie der Mensch. Das heißt, ich habe irgendwie eine Gruppe von vielen.
Nicht unbedingt eine Gruppe, aber
ganz vielleicht, also an Geschichte kann man es im Deutschen sehr gut klar machen, dass die Geschichte eigentlich ursprünglich ein Plural ist. Und zwar der Plural von das Geschicht. Also das Geschicht ist sozusagen das, was wir heute die einzelne Geschichte nennen würden. Und was Koselleck beschreibt, ist, wie die Vorstellung entsteht, dass diese ganzen einzelnen Geschichte sich aufaddieren zu einer Geschichte, also einem historischen Verlauf oder einem historischen Prozess, in dem wir alle stehen. Oder das Gleiche passiert mit Fortschritt eben, dass die Vorstellung entsteht, dass alle einzelnen Fortschritte, also die man irgendwo machen kann, aufaddiert werden können, ein Kollektivsingular Fortschritt als einen großen historischen Prozess.
Und damit zusammenhängt halt eben eine fundamentale These über sich ändernde Zeit- und Zukunftsvorstellungen, also die Begriffe Erfahrungsraum, Erwartungshorizont und deren Verhältnis zueinander sind dabei auch noch wichtig, also die gewissermaßen auseinandertreten, also der Erwartungshorizont einzelner Akteure ergibt sich nicht mehr unmittelbar aus ihrem Erfahrungsraum. Also es bezieht sich beides nicht mehr so unmittelbar aufeinander wie vor dieser Sattelzeit, die ab ungefähr 1750 nach Koselleck anzusetzen ist.
Also die Vorstellung ist die, dass in agrarisch vorindustriellen Gesellschaften im Grunde Menschen leben im Zyklus der Natur. Es passiert in jedem Jahr immer das Gleiche. Die Vorstellung dessen, was man in seinem eigenen Leben machen wird, wird stark determiniert dadurch das, was die Eltern gemacht haben. Wenn man Bauer war, bleibt man Bauer. Wenn man Handwerker bleibt, bleibt man Handwerker. Und politische Systeme sind traditionell in irgendeiner Weise legitimiert, weil es schon immer so war und sozusagen, wir haben sozusagen die gleichen, die traditionellen Herrscher und so. Und die Vorstellung, die jetzt mit der industriellen und der französischen Revolution, oder die Erfahrung, die Menschen mit der industriellen Revolution machen, ist, dass die Lebensumstände ihrer Eltern nicht mehr ihre eigenen Lebensumstände determinieren, dass sie in die Städte gehen, anderen Berufen nachgehen. Und genauso mit der französischen Revolution, dass die Vorstellung entsteht, dass Herrschaft nicht mehr traditional legitimiert werden muss, sondern rational legitimiert werden muss und damit verschiedene Formen von Herrschaft vorstellbar werden. Und das ist sozusagen die Idee, dass eben die bisher gemachten Erfahrungen nicht mehr in dem Maße definieren, was erwartbar ist, als sie das vorher getan haben, sodass damit im Grunde, sagen eine weitere These, so die Vorstellung einer offenen Zukunft entsteht, wo dann eben sich im 19. Jahrhundert die ganzen großen politischen Ideologien ansiedeln, also Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus, paradoxerweise dann auch der Konservatismus irgendwie, sodass die moderne Vorstellung eines offenen, menschengemachten Zukunftshorizontes entsteht und dass man diesen Prozess im Wandel der politischen Sprache nachvollziehen kann. Das ist im Grunde das Argument, auf das hin die meisten Artikel der geschichtlichen Grundbegriffe geschrieben worden sind.
Da kommt ja dann auch der Begriff des Fortschritts dann mit rein, oder?
Genau, der eine Möglichkeit ist quasi diesen offenen Erwartungshorizont, diese Vorstellung, die Zukunft wird irgendwie anders quasi zu stabilisieren. Ist ja im Moment der Unsicherheit. Es ist, würde ich sagen, bei weitem nicht so, dass Koselleck das so darstellt, dass dieser offene oder nicht determinierte Erwartungshorizont unbedingt einer, der ein rein positiver ist. Aber die Vorstellung des Fortschritts im Kollektivsingular kann dann diese Unsicherheit oder diese Offenheit dann wieder positiv wenden, stabilisieren. Die Zukunft wird anders und sie wird besser.
Ich habe ja schon gemerkt, wir sind jetzt von diesen Begrifflichkeiten selbst der Begriffe, kommt man ja sehr schnell zu ziemlich großen Konzepten, beziehungsweise diese Begriffsgeschichte hat ja recht grundlegende Thesen oder einen recht großen Anspruch eigentlich, oder? Also ich meine sowas wie, eine Zukunft öffnet sich, Zeithorizonte verändern sich und das kann man anhand von Begriffen ausmachen. Ist das denn eigentlich dann wirklich ein neues Konzept gewesen bei Koselleck? Hat er da auf anderen aufgebaut oder ist das eigentlich unumstritten auch, diese Begriffsgeschichte?
Es ist ein wichtiger Punkt. Ich würde sagen, da muss man unterscheiden, dass dieses begriffsgeschichtliche Projekt eigentlich zwei Dinge oder mindestens zwei Dinge geleistet hat. Das eine ist eben diese grundlegende These über den Wandel der Zeitverständnisse und des Sprachhaushaltes nach der Sattelzeit. Und das andere ist eben der methodische Zugriff, ne? Begriffsgeschichte als Methode, um genau das zu erforschen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie sich beides zueinander verhält und inwiefern man gerade diese methodische Herangehensweise und das dafür entwickelte Instrumentarium eben auch unabhängig von der Anwendung auf genau diese Sattelzeit und genau diese These, die damit bestätigt oder untersucht werden sollte oder dieser heuristische Vorgriff, der damit bearbeitbar werden sollte, unabhängig davon auch anwenden kann. Und was die These zur Sattelzeit angeht, also für Koselleck ist es ein Thema, was ihn schon seit seiner Dissertation eigentlich beschäftigt, Kritik und Krise, die ja auch berühmt-berüchtigt mehr oder weniger ist, wo auch der Name Karl Schmidt fallen muss, einer seiner akademischen Mentoren, dem er da explizit dankt und wo viel auch in der Historisierung Koselleck's lange darüber geforscht wurde oder nachgedacht wurde, in welchem Verhältnis die Thesen Koselleck's hier eigentlich zu den Einflüssen Karl Schmidts stehen, inwiefern er sich da irgendwie mit Schmidt gegen Schmidt wendet oder inwiefern er sich in seinem späteren Werk davon distanziert.
Vielleicht zur Auffrischung nochmal, Karl Schmidt war...
Genau, ein deutscher Staatsrechtler, der sozusagen unheimliche Berühmtheit erlangt hat, weil er die staatstheoretische Legitimation des Nationalsozialismus geliefert hat und selber sozusagen eine Idee hatte über den Absolutismus, dass sozusagen der Absolutismus scheitert im Grunde, weil er nicht absolut genug ist. Ich würde vielleicht zur Kritik an der Begriffsgeschichte noch einmal sagen, dass diese Methode Koselleck's ganz scharf kritisiert worden ist von sehr vielen. Also zum einen ist sozusagen der Fokus auf einzelne Begriffe kritisiert worden und gesagt worden, im Grunde muss man sich politische Sprachen viel breiter anschauen, als Koselleck das gemacht hat. Dann ist es so, dass diese klassischen Artikel der geschichtlichen Grundbegriffe funktionieren immer so, dass es eine sehr begrenzte Quellenauswahl gibt. Also es sind im Wesentlichen Lexika und Texte von Philosophen, Intellektuellen, Staatsrechtlern, Ökonomen. Also das, was man so in der Kritik dann immer als Höhenkammliteratur bezeichnet hat. Und damit hat man im Grunde auch oft argumentiert, naja, im 20. Jahrhundert, für das 20. Jahrhundert, nach der massenmedialen Revolution, geht Begriffsgeschichte nicht mehr so, wie wir das vorher, wie das Koselleck gemacht hat. Also da hat das noch eine gewisse Legitimation fürs 19. Jahrhundert und frühere Zeiten. Während mit der Massenpresse, dann dem Radio und dem Fernsehen, der fortschreitenden Alphabetisierung und so weiter, viel, viel mehr Menschen über die Macht des gesprochenen und geschriebenen Wortes verfügten, sodass man im Grunde andere Verfahren und andere Methoden braucht, um festzustellen, wie Begriffe eigentlich verwendet werden. Es reicht eben nicht mehr der Blick ins Lexikon, sondern man muss viel breitere Bedeutungsschichten erschließen. Und das ist eben eine Herausforderung, vor der tatsächlich Begriffsgeschichte oder Begriffsgeschichte-Forschung für das 20. Jahrhundert steht, der wir uns jetzt da in dem Lexikon auch dadurch zu nähern versuchen, dass wir nicht nur sozusagen klassisch hermeneutisch arbeiten, also Texte lesen, sondern auch sogenannte Distant Reading Tools verwenden, also computergestützte Techniken, mit denen wir die Möglichkeit haben, ganz große Textkorpora zu durchsuchen und die Verwendung, also die Frequenzen von Begriffen festzustellen, welche Begriffe in der Nähe dieser Begriffe am häufigsten verwendet worden sind und wie sich das gewandelt hat, so dass man jetzt anders als bei früheren begriffsgeschichtlichen Unterfangen nicht mehr einfach nur sozusagen in die Bibliothek geht und alles liest, was man findet, sondern irgendwie substanziellere Aussagen darüber machen kann, okay, wie häufig ist denn jetzt eigentlich von Demokratie oder von Nation oder von Fortschritt oder von welchem Begriff auch immer gesprochen worden im Deutschen Bundestag oder in bestimmten Zeitungen und Zeitschriften oder so?
Also es ermöglicht einerseits so eine Art Überprüfung und eventuell Falsifizierung von Thesen, zum Beispiel zu Erstverwendungen oder von besonderer Dominanz in gewissen Zeiten. Das sind so oft Thesen, die in den geschichtlichen Grundbegriffen hier und da mal auftauchen und die man halt eben mit digitalen Tools einerseits leichter mal überprüfen auf dem Prüfstand oder auch untermauern, quantitativ untermauern kann. Es kann auch ermöglichen, einfach eben in dieser riesigen Masse an massenmedialer Berichterstattung sich zu orientieren und interessante Punkte zu finden, an denen es sich lohnt, dann tiefer in die Quellen reinzuschauen, auch unerwartete Punkte zu finden, also Verwendungen oder Verwendungskontexte, die man aus dem Studium der Literatur vielleicht nicht erwartet hätte. Genau.
Das bedeutet also, dass es eigentlich, dass ihr euch ja, weil Koselleck so oft gefallen ist, eigentlich auf zwei Arten darauf auch bezieht, oder? Das eine ist eben das Methodische, also diesen Zugriff der Begriffsgeschichte eigentlich, wenn man so will, zu erweitern, ja, eigentlich, ne? Und das andere ist aber auch so ein bisschen eine Abgrenzung, und zwar eine inhaltliche Abgrenzung dahingehend, dass man sagt, zum Beispiel bestimmte, wenn man das jetzt positiv wenden würde, sehr konzentriert ausgewählte Quellenlagen, die bei Koselleck vorgekommen sind, da würdet ihr dann sagen, das reicht eigentlich nicht aus. So, ja?
Genau, ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, dass das Gesamtprojekt, so wie es jetzt angelegt ist von ZFL, IDS und uns, im Grunde keine These im Voraus hat. Also die geschichtlichen Grundbegriffe sind im Grunde auf eine These hingeschrieben. In der Sattelzeit wandelt sich das politische soziale Vokabular in diese Richtung. Das war mehr oder weniger klar, dass das passieren würde. Und wir gehen letztlich viel offener daran und sagen, wir wissen im Grunde noch überhaupt nicht, ob man gemeinsame Merkmale des begrifflichen Wandels, des Wandels vieler Begriffe, die in vielen verschiedenen Bereichen wichtig sind, im 20. Jahrhundert feststellen kann. Also es gibt schon so allgemeine Tendenzen, die wir irgendwie feststellen würden. Also Anglisierung zum Beispiel ist was sich in ganz vielen Begriffsgeschichten zeigt, also dass der Einfluss des Englischen wichtiger wird. Eine zweite Beobachtung, die wir haben, ist, dass es neue Begriffe gibt, die eigentlich ursprünglich mal aus dem wissenschaftlichen Kontext stammen, also aus den Naturwissenschaften im Wesentlichen, die im 20. Jahrhundert in die politische Sprache hineinwandern und da eine enorme Wirkung entfalten. Also Energie, über den ich jetzt geschrieben habe, wäre ein so ein Begriff, der wirtschaftlich und politisch wichtig wird, aber auch sowas wie Information, Kommunikation, das wären Begriffe, die eine sehr technische Dimension am Anfang haben, dann aber eine ungeheure Deutungsmacht erlangen, Diversität oder so. Sodass wir aber im Unterschied zu Kozelek eher induktiv vorgehen. Also wir haben sozusagen, es gibt dieses Set von 150 Begriffsgeschichten und im Grunde muss man jetzt erst das Schreiben dieser Begriffsgeschichten abwarten, um dann zu fragen, okay, gibt's denn jetzt sowas Ähnliches wie das, was Kozelek mal für die Sattelzeit formuliert hat, einen Wandel der politischen Sprache, oder gibt's das nicht? Und das ist deshalb auch interessant, weil jetzt gerade für diese These des sich öffnenden Zukunftshorizonts um 1800, da im ausgehenden 20. Jahrhundert ganz viele Soziologen, Philosophen und auch Historiker die Beobachtung geäußert haben, der schließt sich wieder, ne? Oder dass die Zukunft verändert sich. Also es gibt so eine ganze Reihe von Thesen, die eine enorme Popularität haben, also ganz bekannt ist Hartmut Rosas These der Beschleunigung, ja, also die Veränderungsraten wirtschaftlich, sozial, politisch werden so schnell, oder werden immer schneller, sind aber nicht mehr gerichtet in irgendeiner Weise, dass diese Fortschrittsvorstellung verloren geht. Oder Helga Nowotny hat die Vorstellung formuliert, dass es die offene Zukunft ersetzt wird durch sowas wie eine ausgedehnte Gegenwart. Also dass die Vorstellung verloren geht, dass in der Zukunft mal was ganz anderes kommt, sondern dass es eher sozusagen wir uns in einem stabilen System bewegen. Was Ähnliches hat Manuel Castells gesagt, es gibt jetzt eine zeitlose Zeit. Ja, da geht es vor allen Dingen sozusagen um moderne Kommunikationsmöglichkeiten, die neue Formen von Gleichzeitigkeit erzeugen. Und dann gibt es die, die gesagt haben, na ja, dieses mit der ökologischen Katastrophe, also der apokalyptischen Bedrohung der Menschheit, glauben wir nicht mehr an diese positive, offene Zukunftserzählung, die die Industrialisierungsgesellschaften geprägt hat. Das sind aber alles Thesen, die von Autoren und Autorinnen formuliert werden, die sich meistens so ein paar Intellektuelle angeguckt haben oder so ein paar Zeitschriften angeguckt haben oder so, aber nicht mal breiteren politischen Sprachgebrauch untersucht haben und so, dass ich glaube, dass man auch da dann, wenn man jetzt vergleichend sich diese verschiedenen Entwicklungen anguckt und Begriffsgebräuche anguckt, kompetenter zu Stellung nehmen wird, können wird, ob denn dieser, ne, der offene Zukunftshorizont der Moderne sich in der sogenannten Postmoderne verändert hat oder ob das alles nur Hirngespinste von irgendwelchen Intellektuellen gewesen sind.
Von Eliten ja dann eigentlich. Genau. Ne? Also wenn ich euch da richtig verstehe, also der Versuch, also ein Vorwurf an die Begriffsgeschichte, wie sie Kozelek gemacht hat, eher ein Projekt, das auf Eliten sich konzentriert und damit auch vielleicht Elitenprojekte vielleicht wiederholt, perpetuiert vielleicht auch und behauptet, wo sie vielleicht in einer breiteren, ja, wie sagt man das dann, Bevölkerung, Verwendung eigentlich überhaupt nicht so präsent ist.
Ja, und das Zweite ist vielleicht auch ein unterschiedlicher Modus des Sprechens mit Begriffen, ne? Also es ist, was würde ich sagen, grundlegend anderes, ob wir so Literatur haben, wo Leute über ihre Zeit und ihre Zeiterfahrung reflektieren und das dann verbinden mit klassischen Begriffen wie Zukunft, Fortschritt oder so. Oder ob das im Sprachgebrauch in konkreten Kommunikationssituation angewandt wird quasi, ne? Und ob da die Begriffe halt eben vielleicht noch andere Gebrauchswerte oder andere Konnotationen entweder erhalten oder neu entwickeln oder einfach divergieren zu so einem eher reflexiven Diskurs darüber. Das ist auch etwas, was man halt eher reinbekommt, wenn man sich Presseberichterstattung oder politische Debatten im Bundestag beispielsweise ansieht.
Wir haben aber bei der Diskussion um sozusagen zentrale politische Begriffe ganz oft das Phänomen, dass wir bestimmte Begriffe diskutieren, ja, die müssten doch eigentlich vorkommen, weil die heute für uns so wahnsinnig wichtig sind. Und dann aber, wenn wir das begriffsgeschichtlich machen, merken, naja, so richtig wichtig geworden sind die eigentlich erst ab den 1990er Jahren oder vielleicht noch nicht mal, sondern erst in den 2000er Jahren oder so. Also Nachhaltigkeit ist sowas gewesen, was wir in die Richtung diskutiert haben. Resilienz in einem noch viel stärkeren Maße. Diversität letztlich auch. Also was ein Begriff ist, der in der Ökologiediskussion eine große Rolle spielt, aber nicht in der gesellschaftlichen Diskussion. Da eben erst seit den 1990er Jahren frühestens. Das sind Dinge, die man nur dadurch sieht, wenn man sich das anschaut. Was ich zum Beispiel was total verblüffend fand, war, dass Was man im Energiebegriff feststellen kann, ist, bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, also wenn man über jetzt Energieträger nachdenkt, reden die Leute im Wesentlichen über Kohle, die reden über Atom, die reden über Öl, über Gas und so weiter. Und dann so ab den 70er Jahren ersetzt der Energiebegriff das. Also die reden über Kohle als Energieträger und über Öl als Energieträger. Und ganz ähnliche Entwicklungen kann man zum Beispiel beim Medienbegriff festmachen und ganz ähnlich temporalisiert. Also während es vorher eine Zeitungswissenschaft gab oder sozusagen Radioexperten gab und Fernsehen, wird das sozusagen im gleichen Zeitraum unter dem Medienbegriff gefasst und es werden alles sozusagen zusammengefasst zu Medienwissenschaften. Und da passiert offenbar sozusagen in dieser Zeit sowas, dass bestimmte Felder irgendwie systematisch zusammengefasst werden und man da sozusagen noch mehr findet. Das finde ich ist eine ganz interessante Entwicklung, die man da so aufmachen kann.
Ist das denn beim Fortschritt dann eigentlich auch so, dass ich einen Kraftwerksfortschritt und einen Zeitungsfortschritt irgendwie hatte und dann fasst sich das zusammen, oder?
Na, beim Fortschritt ist die klassische These der geschichtlichen Grundbegriffe ja eigentlich, dass das schon gegeben ist. Die These des Kollektivsingulars, der Fortschritt im Singular, das ist das, was quasi am Anfang steht als These, die aus den geschichtlichen Grundbegriffen kommt. Und es gibt teilweise auch schon Autoren, die das in Frage stellen, ob es das fürs 20. Jahrhundert noch gibt, die dann von Repluralisierung des Fortschrittsbegriffs oder sowas sprechen. Ich würde sagen, das kann man in gewisser Weise schon beobachten. Gleichzeitig ist aber auch die Frage, ob diese These des Kollektivsingulars, ob die wirklich stimmt fürs 19. Jahrhundert oder fürs Ende 18. Jahrhundert, müsste man auch nochmal überprüfen. Aber man kann auf jeden Fall, wie ich sehe, dass die Art und Weise, in welchen Feldern man über Fortschritt spricht, ob man jetzt über Fortschritt in der Technik spricht, ob man über wirtschaftlichen Fortschritt spricht, ob man über humanitären, menschlichen Fortschritt spricht, dass das sehr verschieden ist und dass das teilweise auch in Opposition zueinander gebracht wird. Also man findet dann ab der Ökologiedebatte in den 70ern beispielsweise Fälle, wo versucht wird zu definieren, okay, so ein quantitativer Fortschritt, so ein auf Wachstum gegründeter Fortschritt, das ist irgendwie schwierig, das funktioniert aufgrund der Endlichkeit der Ressourcen nicht mehr. Wir müssen alternative Fortschrittsverständnisse oder alternative Fortschrittsmaßstäbe auch entwickeln und irgendwie einen Fortschritt auf menschlicher Basis oder menschlichen Fortschritt oder sowas realisieren. Und da wird aber dann interessanterweise der gleiche Begriff gerettet mehr oder weniger oder wird umdefiniert oder wird anders durch Adjektive attribuiert, aber weitergeführt. Und die Frage ist dann, ob er denn eigentlich trotzdem noch was von den Erfahrungsgehalten, die angelagert sind, trotzdem behält oder ob das weiter mobilisierbar ist oder weiter anschlussfähig ist. Und ich würde sagen, das kann man in gewisser Weise schon bis heute beobachten, dass wenn man heute vom Fortschritt spricht, schon in gewisser Weise auch immer noch diese Vorstellung Fortschritt als Kollektivsingular mitschwingen kann oder mit mobilisiert werden kann quasi. Man kann sich dann wieder darauf beziehen, ob es denn so ein generelles Glauben an den Fortschritt der Gesellschaft, der Menschheit, was auch immer gibt. Und gleichzeitig die einzelne Fortschritt oder Fortschritt in dem und dem Bereich wird instrumentell eingesetzt oder wird abgegrenzt gegen Fortschritt in diesem Bereich, Fortschritt im anderen Bereich oder eine bestimmte Art des Fortschrittes eben oder auch positive oder negative Bewertungen verschiedener Arten des Fortschrittes. Und wie sich das alles zueinander verhält und wie sich das dann wieder verhält zu einem eventuellen, ja, Kollektivsingular des Fortschritts, das versuche ich zu entwirren, mehr oder weniger.
Ja, zu entwirren, da höre ich auch schon raus, mögliche so sozusagen Schwierigkeiten, dass man sich in seinen eigenen, wie versteht man selbst einen Begriff, wie die Kollegin, dass man sich da so ein bisschen drin vielleicht verheddert als Forschender, kann ich mir vorstellen. Und dann hattet ihr gesagt, ihr schaut euch an zum Beispiel Zeitungen, ihr schaut euch Bundestagsdebatten an, was sind noch so eigentlich so Quellen, die ihr euch dann anschaut dafür, um das zu entwirren, also zum Beispiel am Begriff des Fortschritts?
Das Wichtigste, was man vielleicht sagen muss, ist, dass Begriffsgeschichte oder das Nachzeichnen von Begriffsentwicklung funktioniert dann am besten, wenn man ein möglichst homogenes Quellenkorpus über einen längeren Zeitraum hat. Und das heißt zum Beispiel, dass sowas wie Parlamentsdebatten eine sehr gute Quelle sind, weil das ist mehr oder weniger immer das Gleiche, ungefähr gleich viel. Also es ändert sich natürlich quantitativ, aber das kann man zum Beispiel gut durchsuchen. Und für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir auch sehr gute oder relativ gute Zeitungskorpora, wo wir quantitativ drin untersuchen können. Für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es wiederum schwieriger aufgrund des Digitalisierungszustandes. Genau, und dann aber drumherum auch sozusagen alles an selbstständigen Publikationen, was man recherchieren kann. Und wir haben auch sozusagen ein Tool, mit dem wir über die von Google Books gescannten Buchbestände deutscher Publikationen analysieren können, was aber sozusagen schwieriger ist, weil man da weniger reingucken kann. Ja, da hat man zwar mehr Bücher. insgesamt drin. Und das ist auf der einen Seite deshalb gut. Ja. Auf der anderen Seite sind die Aussagen schwieriger zu bewerten, weil man im Grunde nicht genau weiß, was ist da jetzt eigentlich drin gewesen, was ich mir angeguckt habe. Und das ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, noch den man irgendwie austarieren muss.
In dem Zusammenhang, welche Quellen nimmt man als Grundlage am besten, muss man vielleicht auch nochmal die Begriffe diachron, synchron einbringen. Also wenn man, wie das in den geschichtlichen Grundbegriffenartikeln wieder vor allem gemacht wurde, wenn man über lange Zeiträume so eine Begriffsgeschichte darstellen möchte, über die lange Diachronie, dann braucht man eben vor allem diese seriellen Quellen, um irgendwie eine gewisse Gleichförmigkeit in der Grundlage zu haben und dann darüber Veränderungen feststellen zu können. Und es gibt also gerade auch fürs 20. Jahrhundert auch Ansätze von Mikrodiachronien oder einer Synchronbetrachtung. Also man schaut sich dann zu einem gewissen Zeitpunkt an, wie da Akteure einen bestimmten Begriff verwenden. Und da kann man natürlich das dann aufspannen in alle möglichen Formen von Äußerungen, Publikationen und Quellen aus auch noch einer viel breiteren Spektrum an Akteuren. Und für unsere Artikel ist es eben gerade die Herausforderung, beides zusammenzubinden. Ne? Irgendwie eine diachrone Darstellung übers 20. Jahrhundert und gleichzeitig konkrete Situationen des Begriffsgebrauchs einzuflechten, dazu in Beziehung zu setzen quasi.
Genau, das ist völlig schwierig, weil man sozusagen in der Synchronie immer eine Vielfalt bekommt und zwar eine unglaubliche Vielfalt bekommt, weil man mit Begriffen eben alles machen kann und die Bedeutung von Begriffen sich letztlich erst im konkreten Gebrauch einstellt und man kann Begriffe auf viele verschiedene Arten gebrauchen und das jetzt sozusagen aus der Synchronie wieder hoch zu aggregieren auf eine Entwicklung der Begriffsverwendung. Das ist im Grunde so die zentrale methodische Herausforderung begriffsgeschichtlicher Arbeiten.
Um da vielleicht nochmal an das anzuschließen und langsam auch abzuschließen, was ihr am Anfang gesagt hattet, nämlich, dass es also ein interdisziplinäres Projekt ist und dass es eben viele verschiedene Leute dann auch von verschiedenen Warten aus, von verschiedenen Standpunkten aus und Vorwissen aus auch auf diese Begriffe gucken. Ist das dann auch etwas, wo das Projekt hinzielt, dass man also sagt, man hat dann am Ende dieses Lexikon und das ist dann hilfreich für Leute aller möglichen wissenschaftlicher Profession oder auch für, ich sag mal, normale LeserInnen so, oder?
Ja, auf jeden Fall, das ist die Idee. Das ist auch ein nicht unbedingt immer so einfacher Prozess sozusagen in der Aushandlung jetzt über die Artikel, weil es eben andere Ansätze gibt und andere Interessen gibt. Es macht eben einen Unterschied, ob man als Historiker oder als Philosoph oder als KulturwissenschaftlerIn sich mit verschiedenen Begriffen beschäftigt, ja. Da ist im Moment sehr viel Arbeit, was in der Redaktion beim ZFL liegt, sozusagen das auszugleichen, dass die Artikel auf so gemeinsame Standards kommen oder so. Ne? Also es ist jedenfalls für alle diese Disziplinen ist das in irgendeiner Weise wichtig und ist die Verwendung von Begriffen und der Wandel der Begriffsverwendung eine zentrale Frage. Und also ich glaube, dass es für Historiker und Historikerinnen enorm hilfreich sein wird. Also jetzt die Artikel, also ich kenne jetzt inzwischen so 20 oder so, die auch bald soll die erste Charge sozusagen online gehen, die in einer, glaube ich, ganz neuen Tiefenschärfe den Begriffswandel und die Begriffsgeschichte sozusagen entwickeln können und die dann Bezugspunkte sein können, wo man, wenn man sich mit den 50er Jahren beschäftigt, eben nachschauen kann, wie ist denn da über XY gesprochen und geschrieben worden.
Also ich finde, das merkt man schon immer wieder in der Forschungspraxis, nicht nur, wenn man sich jetzt im engeren Sinne mit Begriffsgeschichte befasst, dass das schon quasi fehlt. Also die geschichtlichen Grundbegriffe sind bis heute ein Standardwerk, wo man oft mal reinschaut, wenn man sich mit einem bestimmten Feld beschäftigt. Und dann aber, wenn man fürs 20. Jahrhundert forscht, feststellt, okay, da ist vielleicht eine halbe Seite oder eine Seite dazu geschrieben und diese Grundlagenforschung fehlt eigentlich noch für alle möglichen Projekte als Bezugspunkt. Also ich habe es in der letzten Zeit am ZZF häufiger auch mal wahrgenommen, dass in gewissen Diskussionen gesagt wird, ah, okay, in den und den Quellen wird der und der Begriff eigentlich verwendet auf eine Art und Weise, die man da gar nicht erwarten würde. Ist das eigentlich was allgemein größer schon noch in der Zeit verbreitet ist? Ist das spezifisch für diese Quelle? Wie müssen wir eigentlich mit diesem oder jenen Begriffen da umgehen? Also genau, ich glaube, in dem Sinne ist es für viele verschiedene Forschungen hilfreich.
Daher auch fällt mir das Stichwort Quellenkritik ja eigentlich ein, ja, was ja so ja wirklich so zum Handwerkszeug von HistorikerInnen gehört. Und um jetzt kritisch mit eine Quelle zu lesen, sollte ich vielleicht auch ungefähr eine Ahnung haben, wie bestimmte Begriffe dort verwendet werden. Ne? Also.
Ja, genau. Und es ist bei ganz vielen Sachen eben, also gerade so, ich erlebe das bei Studierenden auch immer, es ist enorm verblüffend für die zu merken, wie zum Beispiel bestimmte Begriffe, die sie für fundamental halten, für total selbstverständlich, wie kurz eigentlich deren Geschichte ist. Also ich mache gerade so ein Seminar zur Bundesrepublik in ihren internationalen, transnationalen und globalen Bezügen. Und 1990 gibt es im Brockhaus keinen Eintrag Globalisierung. Es gibt einen Eintrag Globalization als englischer Begriff. Und dann wird gesagt, naja, das bezieht sich auf die zunehmende Bedeutung von internationalen Finanzmärkten. Und diese ganze Globalisierungsdiagnose, die dann unsere Gegenwart so enorm prägt, ja, ist im Grunde was, was im 20. Jahrhundert nicht abwesend war, aber unter anderen Begriffen verhandelt worden ist. Ja. Und das zu reflektieren und eben zu unterscheiden zwischen Analysebegriffen und Quellenbegriffen und dafür eine Sensibilität zu haben, das ist dann ganz elementar, glaube ich, für historische Forschung. Und da kann eben so ein begriffsgeschichtliches Projekt einen enormen Beitrag zu leisten, denke
ich. Damit ich dann als Forscherin nachher nicht erstmal Wochen oder Monate lang damit zubringen muss, um diese anderen Begriffe für Globalisierung rauszuklauben aus Quellen sozusagen. Ne? Weil dann würde ich dieses, das ist die Idee, ich schlage dann das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen auf oder klicke drauf, kann mich zu Globalisierung
oder was auch immer. Genau, und da habe ich einen schönen Artikel dann über Welt, genau. Globalität, Globalisierung, Globalismen und so weiter.
Das klingt sehr, sehr verlockt. Die haben schon gesagt, okay, es wird gedruckt wahrscheinlich rauskommen, vermute ich mal, aber eben auch online. Ja, ohne jetzt über Open Access Sachen reden zu wollen oder sowas, aber kann ich das denn dann auch als Studierende zitieren, ganz normal, wenn ich da online reingehe? Ist das zitierfähig dann?
Auf jeden Fall. Also es soll auf jeden Fall auch erst zuerst online erscheinen. Unter anderem, um sich eben von diesem Zwang loszumachen, dass man jetzt in der alphabetischen Reihenfolge die Artikel fertig kriegen muss und zu Bänden zusammenbinden muss und auch noch Querverbindungen zwischen den verschiedenen Artikeln auch im Zweifel nachträglich noch hinzufügen zu können. Und die gedruckte Version ist dann, ist Papier ist immer noch der langlebigste Informationsträger. Also insofern ist es auch in der Hinsicht extrem wichtig. Aber es wird eine Online-Publikation auf wissenschaftlichen Standards sein.
Das ist eine ziemlich nützliche Sache, an der meine beiden Gäste da mitarbeiten. Echte Grundlagenforschung. Gut auch, dass sie das auch online zugänglich machen. Kostenfrei und zitierfähig. Und die ersten Artikel sind schon draußen.
Nämlich von A wie Alltag zu W wie Westen/Abendland.
Schaut einfach mal in den Shownotes nach, da findet ihr einen Link dazu. Jetzt muss ich aber auch sagen, mir raucht ganz schön der Kopf. Synchronizität, Kollektivsingular, Sattelzeit, selber große Fachbegriffe. Zum Nachschlagen empfehle ich euch docupedia.de. Das ist auch ein Online-Nachschlagewerk, das ihr zitieren könnt und das auch maßgeblich am ZZF entstanden ist. Und eins noch. Ich beneide absolut nicht die HistorikerInnen, die sich irgendwann mal mit dem 21. Jahrhundert beschäftigen müssen. Die ganze Menge an Quellen auf MySpace, Facebook, Twitter, X, YouTube wird unüberschaubar sein. Vielleicht hilft den KollegInnen dann aber auch schon die KI beim Durchforsten. Jetzt aber bedanke ich mich bei Ihnen und bei euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ganz ohne euch vertreten zu lassen von einem Roboter. Zumindest vermute ich das. Danke fürs Zuhören also und fürs Mitdenken. Euer Tim.